Next Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
Drei aktuelle Titel. Rainer Moritz und meine Wenigkeit, mein Name ist Thomas André, sprechen heute in bewährter Form über Mary Beth Keens Sieben Tage einer Ehe, über Lise Spitz' Roman Der ehrliche Finder und über Robert Savianos neues Buch Falcone. Werter Herr Moritz, wollen wir mit Mrs. Keen aus New York oder aus dem Staat New York zumindest anfangen, Sieben Tage einer Ehe. Sehr interessanter Titel schon, denn ich habe lange überlegt, also das heißt ja im Original
gar nicht so.
Es heißt The Half Moon, so heißt,
nach der Kneipe,
so heißt die Kneipe, die hier eine Rolle spielt. Ich habe immer versucht zu zählen, wo sind da jetzt die sieben Tage dieser Ehe? Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, in jedem Fall, ein Eheroman, auch ein Ehebruchsroman. Es ist ein Roman, in dem es um die Beziehung zwischen Malcolm und Jess geht, zwei unterschiedlichen Menschen, die leben noch in ihrer Heimatstadt. Er ist nie wirklich rausgekommen, Anfang 40, sie ist Ende 30. Er ist so ein bisschen die Kneipenlegende, die Bartender-Legende, so kann man das vielleicht sagen. Barkeeper-Legende, sehr gut aussehend. Da steigt der Roman ein, er hat sich da schon längst seinen Traum verwirklicht, eine eigene Kneipe. Der hat da vorher gearbeitet. Bei ihr ist es etwas anders. Sie ist Juristin, sie ist auch eine erstklassige Juristin. Sie müsste uns, also wenn das Schicksal hätte, es auch so mit ihr meinen können, dass sie gar nicht in diesem kleinen Ort lebt, sondern in einer großen fancy Stadt und dort Karriere macht. Und es gibt eine Geschichte zwischen den beiden in Sachen Nachwuchs. Da wurde jahrelang probiert und auch teuer und mit ärztlicher Unterstützung und das hat nicht funktioniert. Und dann treffen wir die beiden in diesem Roman eben an. Sie verlässt ihn, sie sagt, sie geht aus dem Haus, für ihn relativ unvermittelt und sagt, so, ich muss mal nachdenken. Was passiert dann, Herr Moritz?
Genau, sieben Tage haben wir Zeit. Ich habe nachgezählt, es sind, glaube ich, wirklich sieben Tage. Vielleicht noch ein Wort vorweg zur Autorin Mary Beth Keen, 1977 geboren. Sie ist hier bekannt geworden. Alle ihre Bücher sind im kleinen und feinen Eisele Verlag erschienen.
Den sollten wir nennen.
Ask Again Ask hieß ihr erfolgreichstes Buch bislang, auf Deutsch, Wenn du mich heute fragen
würdest.
Den
haben wir besprochen hier.
Genau, ein sehr erfolgreiches Buch. Dann kam ein Roman, der älter war. Und jetzt, das ist das aktuelle Buch, Half Moon, Halbmond, das hat sich der Verlag dann doch nicht getraut, um nicht als Türkei-Roman-Verleger durchgehen zu lassen. Das passte auch nicht. Die Kneipe heißt so. Ja, was passiert dann? Sie haben das Wichtigste eigentlich schon gesagt. Es ist ein Roman, der keine großen Handlungsstrecken in dem Sinne hat. Sie haben das Szenario entwickelt. Er hat sich diese Kneipe gekauft. Er ist über den Tisch gezogen worden von Hugh, dem Altbesitzer. Also er hat Schulden. Die Kneipe läuft mal so, mehr schlecht als recht. Und dann kommt eben, Sie haben es gesagt, dieser persönliche Schock hinzu, dass Jess, seine Frau, ihn verlässt. Die Freunde wissen Bescheid, er nicht. Die Freunde wissen auch Bescheid, dass sie eine Affäre hatte mit einem alleinerziehenden Juristen. Das kommt auch nach und nach raus. Und wir erleben nun, und das ist die besondere Situation dieses Romans, wirklich nur diese sieben Tage mit vielen Rückblenden verknüpft. Sie haben den Kinderwunsch, den unerfüllten Kinderwunsch angesprochen, eine wichtige Situation. Die Schulden, es wird die Beziehung zurückgeblendet letztlich und wir wollen nicht zu viel verraten. Und dann geht es natürlich darum, und diese Frage stellt sich, wird Jess zurückkommen oder wird sie bei diesem komischen Mann bleiben, bei diesem Anwalt, mit dem sie eine Affäre hat? Das ist sozusagen der Spannungsbogen
an des Buches. Die Dramaturgie muss so sein, dass die beiden sich tatsächlich wieder treffen und dass sich dann die Sache nochmal in die ein oder andere Richtung entwickelt. Ich finde sehr, sehr gelungen. Das kann Mary Beth Keen sehr, sehr gut. Sie hat einen Blick auf menschliche Verhaltensweisen, auf Psychologie, wie sie die Annäherung oder die erstmal die Entfernung von Jess beschreibt, wie sie quasi ihre, oder wie Malcolm seiner Frau verlustig geht, er merkt das gar nicht. Er ist einfach ein gut aussehender Typ. Frauen, sagt er irgendwann, ich hätte so oft dich betrügen können. Aber für ihn ist es gar keine Frage. Es spielt für ihn keine Rolle. Aber er merkt eben auch nicht, es gibt Zusammenkünfte bei gemeinsamen Freunden. Da ist auch dieser Jurist. Und er merkt gar nicht, dass da irgendwas anfängt, dass sich da irgendwas anbahnt. Und dieses Anbahnen, das beschreibt Mary Beth Keen sehr, sehr, sehr gut. Das ist erstmal auch unwillentlich, von Chess natürlich. Aber dann irgendwann kommt es zu einem Ausbruchswunsch bei ihr aus dem alten Trott, aus dieser festgefrorenen Beziehung. Es ist ja so, dass das Setting ist, diese 7 Tage spielen sich ab, da fegen Schneestürme über das Land.
Das ist ganz wichtig, das ist in der Literatur ein sehr gern genommenes Motiv, meteorologische Ausnahmesituationen, so die zu dieser Ausnahmesituation psychischer Art natürlich passen. Ein Blitzer fegt hinweg, man ist der Strom fällt aus, die Kneipe kann nicht betrieben werden, also all diese Katastrophen kommen hinzu. Ich würde Ihnen recht geben, dass Mary Berkin ihre größten Qualitäten darin hat, wirklich menschliche Beklemmungen, Unsicherheiten, Annäherungen, Entfernungen zu beschreiben. Und der Roman hat auch eine fast gemächliche Ruhe. Also es ist eine Geschichte, die langsam mit den Rückblenden voranschreitet. Womit ich nicht glücklich war, das muss ich sagen, dass die Autorin offensichtlich gedacht hat, nein, ich kann nicht alleine nur diese 7 Tage Ehe beschreiben, sondern dann kommt eine Art Kriminalfall hinzu. Es gibt einen Stammkunden, der offensichtlich Geld hat, in dieser Bar. Und dieser Stammkunde, eine Szene am Abend, er ist betrunken, er wird rausgeworfen quasi, draußen wie gesagt dieser Schnee und dann plötzlich kommt die Polizei und sagt, der Mann ist verschwunden. Er ist nie mehr aufgetaucht, er ist untergetaucht, dann stellt sich heraus, dass er in dieser Bar, auch das eine Szene, wo man viel Glaubwürdigkeit attestieren muss, um das wirklich so hinzunehmen, dass es da eine Art Rückzug, eine Art Bodenkammer gegeben hat, wo dieser Verschwundene sich immer aufgehalten hat. Das, muss ich sagen, leider, war für mich ein schwacher Punkt.
Leider sind wir uns schon wieder viel zu einig. Wir streiten uns ja hier wirklich viel zu selten. Ich sehe es genauso. Es gibt noch einen zweiten, also der wahre Thrill, das wollten Sie eben sagen, haben Sie auch gesagt, spielt sich ja ab im Zwischenmenschlichen. Und dann braucht man das eigentlich nicht. Es gibt noch einen anderen Erzählfaden, nämlich der Vorbesitzer, der mit mafiösen Methoden das Geld eintreiben will, das ihm sein ehemaliger Kollege, dem er das eben verkauft hat, Malcolm schuldet. Dessen hätte es auch nicht so bedurft. Man hätte diese Geschichte also auch, es ist kein mega dicker Roman, man hätte ihn aber auch auf 50, 100 Seiten weniger erzählen können, noch etwas dichter. Trotzdem, das, was sich zwischen diesen beiden Eheleuten abspielt, das ist schon sehr, sehr gut in Szene gesetzt und es ist auch elegant gemacht. Sie hat schon die Erzählfäden da fest in der Hand. Sie kriegt das mit den Zeitebenen sehr gut hin. Ich finde den Roman nicht ganz so stark wie den anderen, den wir hier besprochen haben.
Ich bin ungern Ihrer Meinung.
Aber da
ich erwähne noch, dass Heike Reißig ihn übersetzt hat.
Ich setze da ja meistens auf Sie, werter Herr Morris. Ist Sie die wichtige Information der Übersetzerin oder des Übersetzers hier noch liefern? Ich bin hier bei Mary Beth Keens 7 Tage einer Ehe, dann doch noch bei eher schwachen, aber bei 7 Punkten.
Ich gebe leider nur 6 Punkte.
Das habe ich mir fast gedacht. Kommen wir zu einer zweiten Autorin, die wir hier auch schon mal hatten, Lise Spitt, die, ich glaube, flämische Autorin aus Belgien. Die hat dort eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Jetzt veröffentlicht sie ihr drittes Buch. Das zweite war sehr dick. Da ging es auch um eine Liebesbeziehung. Da hat der Mann in dieser Beziehung eine Psychose, ganz hartes Buch, 500 Seiten waren es, glaube ich. Jetzt sind wir bei einem ganz kurzen, Der ehrliche Finder. Herr Moritz, um was geht's da?
Ja, Sie haben die beiden ersten Romane erwähnt. Ich habe beide gelesen, Und es schmilzt und Ich bin nicht da. Ja. So hießen diese beiden Bücher. Sie haben es gesagt, sehr dicke Bücher, unglaublich intensiv in der Beschreibung von Personen, von Beziehungen. Auch das kann sie auch viel härter noch als Mary Beth Keane natürlich. Das waren die beiden ersten Romane, die europaweit Aufsehen erregt haben, auch in Deutschland gut angenommen worden sind. Und dann denkt man, nun kommt die nächste Lise Split, nun kommt wieder so ein Hammer von Lise Split. Aber dann, Sie haben es gesagt, 127 Seiten von Helga van Beuningen, eine der bekanntesten Übersetzerinnen aus dem Niederländischen. Die hat auch C.S. Noteboom übersetzt, ins Deutsche gebracht. Und nun sieht man, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist in gewisser Weise ein Zwischenwerk. Wenn man nachschaut hinten, dann sieht man, es gibt einen kleinen Nachklapp in diesem schmalen Roman. Da erzählt Lise Split davon, dass dieser Roman auf einer wahren Geschichte beruht, einer Flüchtlingsfamilie, die in Viersel unweit von Antwerpen gelandet ist. Und diese Geschichte hat sie nun genommen, fiktionalisiert und hat daraus einen Roman gemacht. Wir sind im fiktiven Bovenmeer und in dieses kleine Dorf, in dieses Städtchen kommen die Ibrahimis, das sind kosovarische Albaner, die auf einem sehr mühsamen Fluchtweg dort nach Bovenmeer gekommen sind.
Wir befinden uns in den 90er Jahren.
Genau, klassische Flüchtlingsthematik. Die Ibrahimi ist eine vielköpfige Familie, die in einem chaotischen Haus mit einem Matratzenlager sich durchschlägt, sich relativ gut akklimatisiert. Sich gut akklimatisiert. Und dann gibt es, das ist der Kern dieses Buches, eine Freundschaftsgeschichte. Einer dieser Familie aus Albanien, Tristan, freundet sich an mit Jimmy. Jimmy ist einer aus dem Dorf, aus Bovenmeer, ein Außenseiter, der sich schwer tut. Und der ist völlig begeistert, weil er ein plötzlich ganz anderes Familienleben sieht als das, was er zu Hause hat. Da geht es munter zu. Und dann das Schönste für ihn, Tristan, der Geflüchtete, lädt ihn ein. Er soll die Nacht bei ihnen zu Hause auf dem Matratzenlager verbringen. Noch nie hat jemand Jimmy eingeladen. Also es beginnt mit einer wunderbaren Freundschaftsszene, mit großen Gefühlen zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Jugendlichen.
Jimmy entstammt einem eigentlich wohlhabenden Elternhaus. Sein Vater ist Versicherungsmakler und hat dann aber die Leute abgezockt, ist also kriminell, wohnt nicht mehr zu Hause. Und er hat dort eben schon kennengelernt, was es ist, wenn Familienstrukturen zerbrechen. Das ist bei den Kosovaren ganz anders. Es sind, wie gesagt, 8 Kinder. Es ist alles sehr beengt, aber es ist alles auch sehr, sehr herzlich. Es ist, bevor wir zum vielleicht auch politischen Aspekt kommen, Sie haben es gesagt, eine Geschichte über Freundschaft. Aber auch es ist natürlich eine bittersüße Freundschaft.
Eine Geschichte auch, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das ist sehr schön eingefangen, eine Geschichte über sehr unterschiedliche Jungs, die da befreundet sind. Es gibt diese rührende Szene, ich habe mich gleich kundig gemacht, dieser Jimmy, also der Bovenmeerer, hat eine Leidenschaft, er sammelt Flippos. Ja. Das sind so Kunststoffscheiben mit Karikaturen, ich habe das extra recherchiert. Die waren Mitte der 90er Jahre in Belgien und in den Niederlanden ein großer Hype, die waren in Chipstüten drin. Das heißt, wenn man eine Chipstüte gekauft hat, hat man diese Kunststoffscheiben, da war alles Mögliche drauf, Van Gogh war da auch mal drauf auf diesen Ding, und die sammelt er leidenschaftlich, er legt Alben an und er macht nun seinem Freund,
das ist Geschenk,
Tristan, das schönste Geschenk, hat eine zweite Flippo-Sammelmappe angelegt und die überreicht er ihm quasi feierlich. Dann, ja, sehr klar, Tristan kann damit wenig anfangen.
Ja, aber das ist wunderbar in Szene gesetzt, weil man leidet mit Jimmy so mit, man merkt, wie viel es ihm bedeutet, und Tristan mag Jimmy. Jimmy ist auch wichtig für Tristan. Tristan kommt da an, der muss ganz schnell, muss er dann eben die fremde Sprache lernen, muss da ankommen. Das ist schon auch eine Wahlverwandtschaft zwischen den beiden. Aber in dem Moment hat er ganz andere Dinge auf der Agenda. Seine Familie ist von der Ausweisung bedroht und er hat ja einen Plan ersonnen mit seiner Schwester zusammen.
Genau, ich zitiere das vielleicht mal wörtlich. Das ist unser Plan. Nachdem dieser Ausweisungsbescheid auf dem Tisch der Ibrahimis liegt, das ist unser Plan, eine Heldentat. Ich werde jemanden retten, sodass ich ein Nationalheld werde und vom König eine Ehrenmedaille bekomme und eine Urkunde und die Staatsbürgerschaft.
Das ist alles kindliche Logik, bei Jimmy noch viel mehr, aber von Jimmy wird natürlich Unfassbares verwandt. Wir sind erwartet, verlangt. Wir sind erwachsene Leser, wir sehen, dass das natürlich auch irgendwie von Tristan nicht in Ordnung ist. Er will ja seinen Freund dann ausnutzen. Wir erklären jetzt nicht genau, was da passiert.
Es hat mit dem Albert-Kanal zu tun, der dort fließt
und Jimmy,
im Bovenmeer.
Und da haben Sie schon sehr viel gesagt, das werte Herr Moritz. Und Jimmy will aber, er spürt irgendwie schon, das ist nicht ganz in Ordnung. Er hat auch Angst vor der Prüfung, vor der er steht. Er hat wirklich Angst davor. Aber er möchte unter gar keinen Umständen seinen Freund verlieren. Und deswegen lässt er sich darauf ein. Er ist in einem schweren Konflikt und das wird eben aus kindlicher Perspektive geschildert. Das macht Lises Bitt wunderbar.
Das hat eine große innere Logik natürlich schon. Wie gesagt, Jedmira, die Schwester, und Tristan hacken diesen Plan aus. Der hat ja auch was Betörendes. Der König kann uns nicht ausweisen, wenn Tristan einen Belgier rettet. Das ist die kurze Logik, dann wird die Presse darüber berichten, Fernsehteams werden kommen, der Flüchtende, der diesen kleinen Jungen rettet bei dieser merkwürdigen Aktion, die sich die drei dann letztlich ausgedacht haben. Also das hat eine große Logik. Es gibt einen, wie ich finde, gut geschlossenen Spannungsbogen am Ende.
Ganz
man
dramatisch.
Zittert dem entgegen, wird das gelingen? Und dann gibt es eine Auflösung, die man auch nicht unbedingt erwartet.
Ich habe sie fast gesehen.
Ja, aber Sie sind da ganz empfindiger, das weiß ich. Das weiß ich, lieber André. Es ist auch, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also ich finde diese Geschichte von Lises Bitt, sie hat das sehr gut gemacht. Es ist, wie gesagt, mit ihren beiden anderen Büchern nicht zu vergleichen. Aber sie hat diese wahre Geschichte, von der sie im Nachklapp spricht, zu einer Geschichte gemacht. Und das ist ganz wichtig, die nicht in sentimentalen Kitsch abgleitet. Das hätte ja ein gut gemeintes Buch sein können, was ganz schrecklich in eine Flüchtlingsfamilie die ausgewiesen werden soll. Da könnte man sich schreckliche Prosa drunter vorstellen. Da ist, glaube ich, Lise Spitt diesen Fallstricken ganz gut entgangen.
Weil sie dieser Geschichte eignet eine gewisse Härte. Ich finde die auch teilweise unglaublich hart, die Geschichte. Ja. Beschäftigt einen auch im Nachhinein. Es ist länger her. Das ist, es gibt jetzt wieder Flüchtlinge in den europäischen Ländern, schon klar. Trotzdem ist das irgendwie, für Lise Spitt ist es so, sie hat in Interviews erzählt, sie kannte, ist ja auch ein Kind der 90er, sie kannte damals auch selbst ein kosovarisches Mädchen. Das heißt, sie greift dort auch auf Eindrücke zurück, die sie selbst gewonnen hat und hat da eine, auf eine Art auch einfach nur spannende Geschichte jetzt draus gemacht. Sehr
die
kurz.
Auch. Das kann die Autorin ja auch Komik hat. Es gibt doch einige komische Szenen. Eine will ich wenigstens andeuten, ohne zu viel zu verraten. Unser Jimmy, unser Bovenmehrer, muss geübt werden. Er muss geübt werden, auch in Wasser sich aufzuhalten, in kaltem Wasser sich aufzuhalten. Das wird geübt in einer Badewanne, wo dann die Schwester sich kurzerhand entschließt, Jadmira alles Tiefkühlgemüse rauszuholen aus dem Gefrierfach und ihn damit zu bewerfen quasi, damit er ein Training hat, in wie es ist, wenn man mit wahnsinnig kalten Objekten umgeht.
Allein das schon. 15 Minuten musste der in der Wanne liegen. Herr Moritz, wie viele Punkte geben Sie?
Sehr gute 7 Punkte.
Okay, dann gebe ich jetzt schwache 8. Genau. So, letzter Titel für diese Ausgabe. Wir sprechen jetzt über Robert Savianos Buch Falcone. Das ist Saviano, ein italienischer Autor, der den meisten ein Begriff sein dürfte. Seit 2006, da erschien sein Buch Gomorra, handelte von der Camorra, der Mafia in Neapel, seiner Heimatstadt. Das war ein Werk, das sofort durchschlagenden Erfolg hatte, glaube ich, bis heute 10 Millionen Mal weltweit verkauft wurde. Und es ist es ist das Werk eines journalistisch Geschulten, Saviano war eigentlich Journalist und wurde damit dann sozusagen auch zum Romancier. Es ist Doku-Fiction, so könnte man das nennen. Das ist jetzt genau die Disziplin, in der er sich seitdem übt. Dieser durchschlagende Erfolg, den sich sehr, sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller wünschen, der ist bei ihm aber eine extrem zweischneidige Sache, denn seit 2006, 2007 lebt er an immer wechselnden Orten, immer unter Polizeischutz, weil das Thema seiner Literatur es eben mit sich brachte, dass er sich sehr, sehr viele sehr mächtige Feinde gemacht hat, die nicht davor zurückschrecken, Menschen umzubringen. Er hat oft über die Mafia geschrieben, auch über den Drogenhandel, über Kokain handelte ein Buch, geht auch teilweise über Italien hinaus. Jetzt ist er erstmals ganz extrem auf der Seite, auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Mafiajäger. Falcone, Giovanni Falcone, ganz bekannte Gestalt, kennt jeder, der 1992 mitbekommen hat, ganz bewusst, also Menschen unseres Jahrgangs mit Sicherheit, da war Falcone eines der vielen Opfer der Mafia, da explodierten, glaube ich, kiloweise, tonnenweise, tonnenschwere Bombe unter einer Autobahn, die ihn und, glaube ich, 3 Leibwächter und seine Ehefrau dann in den Tod riss. Herr Moritz, ich nehme an, dieses neue Werk des Autors ist nicht das erste, das Sie von ihm lesen. Wie fanden Sie es denn?
Ja, gemischt. Ich sage das gleich mal vorneweg. Sie haben den Rahmen genannt. Roberto Saviano ist ein mutiger Mann und er schreibt jetzt einen Roman, einen in Anführungszeichen wahren Roman, der sich an der Biografie entlanghangelt eines anderen sehr mutigen Mannes, Giovanni Falcone. Das Buch heißt im Original, übersetzt übrigens von Annette Kopetzky, heißt im Original auch sinngemäß Mut macht einsam. Das ist der Originaltitel der italienischen Ausgabe. Und wenn man über Falcone sich noch ein bisschen kundig macht, dieses furchtbare Attentat, wo man quasi eine ganze Autobahn in die Luft gejagt hat, um ihn zu erwischen, das haben noch viele Erinnerungen. Aber der Roman setzt ein mit einem Bombenattentat im Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Klammer, die ganz interessant ist. Und dann verfolgt er aber auch immer wieder in Rückblicken die Geschichte des Mafiajägers Falcone. Da werden sich manche noch an bestimmte Stationen erinnern. Das war der, der dem Geld nachgegangen ist. Er hat gesagt, wir müssen den Geldfluss stoppen. Plötzlich mussten die Banken Dinge offenlegen, die sie nie offenlegen wollten. Da hat er sich berühmt gemacht. Er war ja keiner, der sofort Karriere gemacht hat. Man hat versucht, auch seine Karriere zu verhindern. Man hat andere vorgezogen, weil natürlich auch in der Justiz Menschen saßen und sitzen, die gar nicht das gleiche bestreben wie Falcone hat. Dann kam es zu diesem großen, ich will das nur als ein Beispiel, diesen Maxi-Prozess, den er dann angeleitet hat, wo und knapp 350 Menschen angeklagt waren, die dann zu 2665 Jahre Haft insgesamt verurteilt worden sind. Also ein Mann, der unglaublich viel ausgehalten. Und Saviano versucht nun, diese Geschichte zu erzählen, diese Hintergründe auch zu erläutern. Es fallen sehr, sehr viele Namen. Man muss konzentriert dabei sein. Für italienische Leserinnen und Leser ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Also es wird diese Geschichte verfolgt, diese Karriere verfolgt, wie er plötzlich Kronzeugen gewinnt. Ein ganz wichtiger Verfahrensbestandteil, um sozusagen an die Hintermänner überhaupt zu gelangen. Es ist auch der private Falcone, ein Mann, der durchaus unsicher ist, der trotzdem versucht, lebenslustig zu bleiben, obwohl er natürlich ein Gefährdeter ist, der eigentlich weiß, dass er irgendwann einem Attentat zum Opfer fallen wird.
Das ist das Entscheidende.
Um ihn herum fallen die anderen auch nach und nach. Also er sieht, wie Kollegen von ihm
die wissen alle, sie sind totgeweiht. Das wissen sie alle. Ich weiß, Herr Moritz, was Sie an dem Roman wahrscheinlich gestört hat. Es ist ja ein Stück Justiz- und Verbrechensgeschichte, die hier beschrieben wird. Und gerade dieser Justizapparat, die Eifersüchteleien, die Konkurrenzen, wie geht man mit der Mafia um? Da gab es ja auch Leute, die die Mafia in Ruhe gelassen haben, weil sie auch merkten, die Wirtschaft Italiens ist zu sehr verflochten mit der Mafia. Wenn wir der Mafia schaden, schaden wir der Wirtschaft. Da gab es also Glaubenskämpfe und es gab auch Leute, die einfach anders als Falcone, es gab auch Leute, die den Schwanz eingezogen haben, aus guten Gründen. Wer will denn schon wissen, dass er im Fadenkreuz ist permanent die ganze Zeit? Aber diese auch dann teilweise Ränkespiele in dem Justizapparat, die nehmen halt einen sehr breiten Raum rein und es gibt sehr, sehr, sehr viele Szenen, wo dann einfach über die Vorgehensweisen gesprochen wird. Das ist teilweise zu lang. Es ist ein Buch, das über mehr als 500 Seiten hat. Warum macht er das? Ich glaube, dass Saviano wirklich, das ist eine Hommage an die Gerechtigkeit, an Leute, die für eine gerechte Sache kämpfen. Das ist eine Hommage an Märtyrer. Das ist eine Hommage an Leute, die wirklich unter Einsatz ihres Lebens versuchen, das Richtige zu tun und ja dem Recht auf dem Weg zu helfen, ist eine Hommage dann irgendwie auch an sich selbst. Und was Sie eben noch gesagt haben, das Private, das ist ja alles ausgedacht. Das hat er imaginiert. Es gibt sehr viele Werke über Falcone. Es gibt Dokumentarfilme, es gibt Bücher. Es gibt dann eben auch in den Archiven er wird Briefe gelesen haben und so weiter und so fort. Also er weiß schon, wie das alles so war. Aber natürlich sind diese Szenen alle imaginiert. Das ist der fiktionale Anteil. Ich glaube, er macht das relativ plausibel. Und wenn es dann darum geht, dass irgendwann heißt es mal, ja, natürlich hat er nie drüber nachgedacht, Kinder zu bekommen. Er möchte kein Kind zu einem Waisen oder Halbwaisen.
Das ist Schlüsselsatz des Buches. Man setzt keine Waisen in die Welt, sagt er zu seiner Frau, seiner zweiten Frau Francesca, die auch eine wichtige Rolle spielt. Nein, wir sind ja keine Schüchternen. Literaturkritiker, lieber André. Natürlich tut man sich schwer, und ich habe jetzt auch manche Artikel über ihn gelesen, natürlich tut man sich schwer, einen so mutigen Mann, der über einen anderen mutigen Mann einen Roman schreibt, zu sagen, ja, das ist vielleicht aber nicht der beste Roman, den ich gelesen habe. Ich glaube, wir müssen das wirklich voneinander trennen. Sie haben die Art und Weise, wie dieser Roman vorgeht, völlig richtig beschrieben, diese Fiktionalisierung. Da gibt es auch sehr viel emotionale Stellen. Das gelingt durchaus, diesen Falcone als auch unsicheren Mann zu zeigen. Sehr schöne Szenen mit seiner Frau Francesca, die Hochzeit, die gefeiert wird, ist wie eine Atempause in diesem Buch, weil da denkt man plötzlich, hier ist ein bisschen normales Leben. Hier ist sozusagen nicht immer das Damoklesschwert über Falcone. Aber das muss man, glaube ich, genauso deutlich sagen. Sie haben die Längen, die Überlängen angesprochen. Es ist natürlich auch ein teilweise kitschiges Buch. Es ist in der Naturbeschreibung, in Beschreibungen. Da entgleitet Saviano viel. Das war in früheren Romanen auch schon so der Fall.
Dann
endet ein Kapitel. Heute hat die Justiz endlich einmal nicht verloren. Das möchte ich in einem Roman nicht lesen.
Ist es wirklich das Verb verloren? Dann geht's ja noch.
Letzter Satz eines Kapitels.
Dann geht's
Nein,
ja noch.
Auch wenn Stadt beschreibe, also da ist viel, waltet viel Rührstoff in diesem Buch. Deswegen muss man, ich habe gelesen, Saviano sei die stärkste literarische Stimme Italiens, hat eine große Tageszeitung geschrieben. Ja, dann tut es mir leid um die Literatur Italiens, wenn das die stärkste literarische Stimme. Das ist ein faszinierendes Buch, aufgrund dessen, was erzählt wird, aber es hat als Roman deutliche Schwächen.
Ich glaube, Sie sind da, was die Sprache angeht, auch zu Recht kritisch. Ich lese da eher drüber hinweg. Das ist, aber ich würde Ihnen das nie angreifen. Ich sage aber nur nochmal, werter Herr Moritz, das ist schon, also anders gesagt, ich finde eher, er hätte straffen müssen bei manchen Sachen. Ansonsten der Roman hat dennoch, na, suggestiv ist es vielleicht nicht, weil es so deutlich ist, aber die Angst, die den Menschen, die die Mafia jagen, in den Klamotten steckt, Das macht er schon insgesamt. Auch es, spürbar, es ist penetrant, ja. Aber es ist trotzdem gut. Und in dem Moment sehe ich, das ist halt, das ist das Zentrum dieses Buchs. Ich nenne ihn nicht wirklich Roman. Es gibt auch, wer also auf Netflix vielleicht so Serien wie Suburra gesehen hat oder wer auch Gomorra gesehen hat, die Verfilmung seines ersten Buchs, diese Action-Szenen und Mafia war halt teilweise, es war halt teilweise Action. Und manchmal schauen wir das ja, wir haben auch den Paten gerne geguckt. Es gibt da auch eine Romantisierung natürlich des Mafia-Lebens. Das macht er hier gar nicht. Das ist eher, dieses Buch ist auch sehr, sehr, auf eine Art auch sehr, sehr traurig. Allein schon deswegen, dass Italien so in, auf ein Teil Italiens oder ein Teil des Lebens in Italien so in einem Sumpf steckt. Das ist, das macht ihn ja als Italiener sehr, sehr beklommen. Und er versucht mit seiner Literatur irgendwie etwas dagegen zu setzen, indem er in diesem Roman eben eine Hommage anbringt an die Leute, die versuchen, das Richtige zu tun.
Und deswegen, lieber André, bekommt er von mir 6 Punkte.
Das ist viel zu, das ist definitiv viel zu. Von mir kriegt er sogar 8 Punkte. Aber das ist, liegt eher am Kontext auch. Das muss man dazu sagen.
Ja, sie kommen immer von den Inhalten her. Das ist mir schon vor Jahren aufgefallen.
Gut, jetzt haben wir doch einen kleinen Dissens. Das war die neue Folge von Ex Publis. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.